Wir haben gerade gesungen, führ mich an dein Kreuz. Und jemand, der dieses Thema Kreuz und schwere Dinge tragen, am eigenen Leib immer wieder erfahren hat, ist der Apostel Paulus. Und von ihm lesen wir heute, oder hören wir heute einen Abschnitt. Das ist ja der erste Fehler, das ist 2. Korinther 4, Vers 6 bis 10. Aber ich hoffe, dass sonst alles stimmt. Und jetzt muss noch die Technik hier. Ja, super. Also, 2. Korinther 4, Vers 6 bis 10. Ich habe heute mal die Luther-Übersetzung gewählt, weil die manchen vielleicht noch im Ohr ist. Und ich glaube, die ist auch gut verständlich. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ah, halt, zu weit. Gut. Kostbarer Schatz, unscheinbares Gefäß. Ich denke, die meisten wissen, was das hier ist. Das ist eine Auster. Und die Auster sieht ja jetzt, würde ich mal sagen, relativ hässlich aus. Vielleicht gibt es auch welche, die das anders sehen, aber die Auster sieht irgendwie ein bisschen eigenartig ein. Verkrustet, wie so ein Stein, klebt irgendwo an so einer Austernbank. Ich selber bin mal als Jugendlicher auf einer Austernbank draufgeschwommen und war dann ganz blutig, weil ich die Austern mich aufgekratzt haben. So dumm muss man natürlich erstmal sein, da wollte ich was abkürzen. Aber ich habe es ja sichtbar überlebt. Jedenfalls, die Auster ist ein unscheinbares Tier und trotzdem verbirgt sie was ganz Großartiges in sich. Entweder die kostbare Perle, und für die, die gern gut essen oder Frankreich lieben oder beides, das gute Essen, das sich drin verbirgt, die schlapprige Auster. Die Meinungen gehen auseinander, aber also Austern, die Perle, da sind sich alle einig, die ist wertvoll und viele finden auch den Inhalt der Auster sehr wohlschmeckend. Und dieses Bild vom unscheinbaren Gefäß, man könnte viele andere Bilder noch bringen, das verwendet Paulus, um das Thema Glaube deutlich zu machen. Was heißt es zu glauben, was heißt es Jesus zu vertrauen, mit ihm zu leben? Und er sagt, eigentlich ist es so wie bei der Auster oder wie bei jedem unscheinbaren Gefäß. Unsere äußere Erscheinung, die ist manchmal ziemlich gebrochen, widersprüchlich. Leute verstehen uns falsch, aber wir haben trotzdem in uns drin das Licht, das Jesus selber ist. Jesus strahlt in uns, auch wenn unsere äußere Erscheinung immer wieder gebrochen oder sogar zerbrochen ist und zerbrechlich. Christen sind zerbrechliche Gefäße, ein Christ ist nicht Herkules. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir nicht Herkules sind. Die Helden in der Antike oder auch in den germanischen Sagen, die haben ja immer ganz tolle Dinge vollbracht und haben sich dadurch als besonders mächtig erwiesen. In den germanischen Sagen wäre es zum Beispiel der Siegfried und bei den Griechen und bei den Römern ist es Herkules. Manche von euch, von denen weiß ich das, die haben eine Begeisterung für die griechisch-römischen Sagen. Ich finde es auch immer faszinierend, die 12 Werke des Herkules. Vielleicht wird es jemand zusammenbringen, könnt ihr nachher mal raten, das machen wir kein Quiz. Aber der erweist sich ja darin als großartiger Held, der über den anderen Menschen steht. hier ein Bild, als er den kretischen Stier einfängt. Also ich könnte keinen Stier einfangen. Pippi Langstrumpf konnte es und Herkules eben auch. Und jetzt aber, ein Christ ist nicht Herkules. Und Paulus ist es klar, er sagt, wir sind nicht wie die griechischen Helden, wo alles immer so wunderbar glatt läuft und wo wir uns als echte Übermenschen erweisen. Ich möchte es mal ein bisschen konkreter machen, weil das mit dem Stier, da sagen alle, ja, den möchte ich nicht einfangen. Aber jetzt, ich wäre so gern ein frommer Herkules, habe ich es mal überschrieben. Und ich glaube, dass manche vielleicht doch gern wie Herkules wären. Es gibt den äußeren Herkules, da habe ich mal hingeschrieben, immer gesund, immer erfolgreich, immer gut aussehend, immer sportlich. Das wären bestimmt manche von uns eigentlich ganz gern. Und wir denken vielleicht auch, wenn Jesus so mächtig und so stark ist, dann könnte er doch auch ein bisschen dafür sorgen, dass ich immer gesund, immer erfolgreich, immer gut aussehend und immer sportlich bin. Das wäre der äußere Herkules. Schon so wären wir eigentlich ganz gern. Und dann gibt es den inneren Herkules. Wenn man nämlich Jesus anguckt, dann merkt man, der war oft selber schwach. Er hatte wahrscheinlich ja keine so besonders gute gesundheitliche Konstitution. Ob er gut aussehend weiß, wissen wir nicht. Erst die Bilder haben ihn gut aussehend gemacht. Und wir wissen auch nicht, ob er wirklich sportlich war. Und jetzt aber wollen wir ja vielleicht doch wenigstens wieder innere Herkules sein, wenn wir schon nicht so gut aussehen oder so unsportlich sind. Wir wollen keine Zweifel haben. Das wäre bei Jesus, wird es zutreffen. Wir wollen auf alles immer eine Antwort haben. Wir wollen auch immer gut gelaunt sein und immer ohne Sünde. Ich möchte es nochmal ein bisschen erläutern. Keine Zweifel. Also ich würde mir das schon wünschen, dass ich alles immer sofort verstehe in der Bibel, dass ich keine Fragen habe, dass mir immer alles klar ist. Und ich würde mir es auch wünschen, dass ich anderen gegenüber immer eine gute Antwort habe. Ich bin jetzt einer, ich habe mir in meinem Leben ein bisschen Wissen angefressen und habe auf viele Dinge auch immer eine Antwort. Aber auf die echten existenziellen Fragen, warum stirbt jemand früh? Warum wird jemand krank? Warum geht was politisch in eine bestimmte Richtung? Auf die hat man ja auch durch das Wissen keine Antwort. Und man hätte es eigentlich gern, jemand kommt auf mich zu oder auf andere und sagt, du bist doch Christ, du glaubst doch, dann sag mir doch mal, warum es das Leid gibt. Hätte man eigentlich gern immer sofort eine Antwort parat. Und immer gut gelaunt, das ist ja auch sowas, denkt man eigentlich als Christ, die Liebe Gottes ist in mir, dann müsste es doch auch dann wirken, wenn ich schlecht geschlafen habe, wenn was schiefgegangen ist, immer gut gelaunt. Und es hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass ich ohne Sünde sein will, dass ich vielleicht eigentlich doch ein bisschen in mir das drin habe, dass ich gern perfekt wäre. Der innere Herkules. Und jetzt aber hier, wir sind nicht wie Herkules. Wir sind kein frommer Herkules. Wir dürfen uns danach sehnen, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und Jesus verändert Menschen auch. Aber wir werden nie der fromme Superheld sein. Und jetzt gehen wir ein bisschen in den Text rein von unserem Paulus. Und ich habe ein paar Bilder mit dazu gebracht, weil ich dachte habe, der zweite Korintherbrief, der ist eigentlich voll von biografischen Notizen, wie Paulus den Glauben erlebt hat. Und immer die Grundthese ist, wir sind ein zerbrechliches Gefäß und bei uns läuft nicht alles glatt. Wir sind nicht der fromme Herkules. Paulus schreibt in unserem Bibelabschnitt, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Und ich glaube, das vielleicht hat er sogar dran gedacht, an diese Erfahrung, an die Erfahrung im Gefängnis. Paulus und Silas waren in Philippi, haben große missionarische Erfolge gefeiert und aus Neid kamen sie dann ins Gefängnis. Viele kennen die Geschichte. Und Paulus und Silas, die saßen also in dem Block und ihr ganzes Vertrauen auf Jesus und ihr missionarischer Erfolg hat eher noch dazu geführt, dass sie in das Gefängnis kamen, hat es nicht verhindert. Er hat lauter Schwierigkeiten erlebt und trotzdem ist er nicht erdrückt worden. Er konnte sogar Gott loben im Gefängnis. Das geht vielleicht ein bisschen Richtung innerer Herkules, dass man das kann, aber es ist doch auch was Tolles bei ihm, dass er sagt, nach außen hin war doch alles aus. Und die Gefängnisse waren ja nicht so auf Resozialisation ausgerichtet, dass die wieder irgendwie dann besser rauskommen, sondern es war ein echtes Strahl, es war ein echtes Loch, deshalb sitzt da auch die Ratte oder die Maus mit dabei. Also die waren richtig tief unten. Gott hat es nicht verhindert, dass sie diese Schwierigkeit erleben mussten und sie sind doch nicht erdrückt worden. Sie kamen dann wieder frei. Dann das Nächste. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Paulus in Athen, das kann man ja als eine Geschichte lesen, wo Paulus besonders eloquent mit den Philosophen redet. Aber wenn man den Schluss anguckt und dann hört, dass zwar wenige zum Glauben gekommen sind, aber die meisten über Paulus gelästert haben, dann merkt man doch, dass er eigentlich wohl von seinen Argumenten her nicht so überzeugend aufgetreten ist. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Der Paulus hat so eine gewisse Grundbildung besessen, auch in der griechischen Antike. Er zitiert ja dann auch einen griechisch-römischen Dichter, aber er war jetzt kein philosophisches Genie. Und trotzdem sagt er, ich verzweifle nicht, sondern ich setze mich auch dem Gelächter von den Philosophen in Athen aus. Ich erzähle einfach von Jesus, auch wenn vielleicht andere viel gebildeter sind als ich. Ich finde, dass man in dieser Geschichte viel von Paulus lernen kann für unser Leben. Dass wir nämlich auch dann ein Zeugnis für Jesus und von Jesus abgeben können, wenn wir nicht alles wissen und wenn wir nicht die genialen Genies sind. Wir denken ja vielleicht, da muss man erst mal ganz weit kommen und alles Mögliche auch durchdacht haben, bevor ich von Jesus erzähle. Es reicht das schlichte Bekenntnis zu Jesus. Er gibt sich rhetorisch Mühe auf seine Art, aber trotzdem, am Schluss wird er verlacht. Und ich glaube, darum geht's. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Dann machen wir den neuen Anfang und sind neu als Zeugen von Jesus unterwegs. Dann das Nächste aus dem Vers 9. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Manche waren vielleicht schon mal in Ephesus. Das ist dieses große Theater, das man heute noch anschauen kann. Ganz beeindruckend. Also wer mal in der Türkei ist, muss unbedingt dahin und sich das anschauen, um ein Gefühl vielleicht zu bekommen, wie das für Paulus war. Und in dem großen Theater von Ephesus, da ist Paulus auch aufgetreten und 2 Stunden lang dann ist gegen ihn geschrien worden und Freunde von ihm haben ja gesagt, tu dir das nicht an und geh nicht in dieses Theater rein und versuch nicht, den Glauben zu verteidigen. Und er hat es dann erlebt, er stand dazu, er ist nicht verlassen worden, er wurde sogar gerettet. Und also da auch in dieser Situation, das ganze Theater will ihn niederschreien, will nichts hören von Jesus, sagt, geh weg, hau ab. Und trotzdem ist er dazu gestanden. Wir werden verfolgt, angefeindet und sind doch nicht verlassen. Gott gibt uns trotzdem die Kraft in so einer Situation. Und dann noch der Anfang von Paulus. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Das ist hier die Geschichte, Saul becomes Paul. Ihr wisst, dass das Saulus und Paulus eigentlich nicht an diesem Ereignis hängt, sondern das ist ein Mischbegriff. Manchmal heißt der Saulus, manchmal Paulus, aber wir sagen ja bis heute, jemand wird vom Saulus zum Paulus und das meint dieses Ereignis in Damaskus. Und Jesus wirft den Saul oder den Paulus zu Boden und trotzdem kommt er nicht um. Der ist völlig geplättet und liegt da und kriegt doch einen neuen Anfang. Und zwar einen großartigen Anfang, weil er dadurch Jesus kennenlernt. Wir werden zu Boden geworfen. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus das hier im Hinterkopf hatte. Mich haut es um, er wird blind und er kommt doch nicht um. Er schaut Jesus und er darf doch weiterleben. Und Jesus hat sogar was mit seinem Leben vor. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so, dass uns das umhaut. Vielleicht auch Jesus umhaut in seiner Größe, seinem Licht, seiner Herrlichkeit. Und doch komme ich nicht um, sondern Jesus hat sogar was mit mir und mit meinem Leben vor. Wer ganz aufmerksam gelesen hat, und es ist bei Luther oft schön, dass er Sprachspiele wiedergibt im Deutschen auch, der merkt, dass in diesen vier Halbversen immer ein Wort vorgekommen ist, und zwar ist das Wort doch. Das heißt auf Griechisch Allah, also nicht Allah, das ist was anderes, sondern Allah. Und dieses Wort bedeutet immer einen Gegensatz. Und das kann man schön im Schriftbild eigentlich erkennen, dass Paulus das bewusst so komponiert hat. Und der Luther gibt es wieder mit dem Wort doch. Also irgendwas passiert und doch bleibe ich bei Jesus. Und immer in all diesen Situationen geht es darum, dass von außen her was zerbrechlich ist, unscheinbar gefährlich und ich doch das Licht von Jesus in mir habe. Und ich glaube, was Paulus sagen will, ist, dass wir in der zerbrechlichen Hülle unseres Glaubens trotzdem Jesus, das Licht der Welt, haben. Und er argumentiert in dem Abschnitt letztlich ein bisschen von der Dreieinigkeit her und sagt, am Anfang der Welt sagt Gott, es werde Licht und es ward Licht. So hat die Welt begonnen. Und dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus sagt auch, und es wird dann durch den Heiligen Geist Wirklichkeit, ihr seid das Licht der Welt. Und darum geht es ihm, dass in diesem Unscheinbaren und in allem, was in unserem Leben nicht perfekt läuft, dass wir da trotzdem das Licht der Welt sind, weil Jesus in uns lebt und in uns ist. Das bedeutet eigentlich, dass er im Heiligen Geist bei uns ist. Wenn wir sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, dann glauben wir, dass Jesus als Licht der Welt in uns wohnt. Da brecht's mal das Symbol von den Gideons hin. Das ist ja die tolle Geschichte aus dem Alten Testament, wo das Licht in den Tonkrügen verborgen war. Das Licht war da und so ist es auch bei uns. Es ist verborgen, aber es ist da und manchmal leuchtet sogar wie hier ein bisschen raus und wir dürfen dann was von der Herrlichkeit von Jesus weitergeben. Und jetzt die Frage, was soll man jetzt machen? Was machen wir jetzt da damit? Und vielleicht kann man sich diese vier Orte merken in den Schwierigkeiten, die uns begegnen, dass wir dann vielleicht sagen, oh, da gibt es doch vier Orte, wo Paulus das erlebt hat, obwohl äußere Dinge schwierig waren, ist doch das Licht Jesus selber in uns. Also machen wir die Orte nochmal durch. Philippi, wenn wir uns so fühlen wie im Gefängnis, wenn es keinen Ausweg mehr gibt, dann werden wir doch nicht erdrückt. Das andere wäre Athen. Wir wissen nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Und dann Ephesus, wenn wir verfolgt werden, sind wir doch von Jesus nicht verlassen. Und am Schluss, wenn wir zu Boden geworfen werden, kommen wir doch nicht um. Vielleicht kann man die vier Orte mitnehmen aus dem Leben von Paulus und kann das auch als Ermutigung dann mitnehmen, wie Paulus das erlebt hat. Jesus, das Licht der Welt, ist dennoch in uns. Amen.